Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Dänemark, Norwegen und Kroatien. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Ganz anders geplant, liebe Leute. Ich freue mich aber erstmal, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab hier von der Handball-Weltmeisterschaft in Kroatien, in Dänemark und auch in Norwegen. Und ich bin ja in Oslo seit ein paar Tagen, ihr habt es mitbekommen. Und dann überlege ich mir immer, was kann ich machen? Ich muss manchmal eine zeitlose Folge aufnehmen, vielleicht mit Kollegen, die zugeschaltet sind oder zuletzt mit Erik Eggers, damit ich das später senden kann, weil ich weiß ja gar nicht, sind Kollegen hier vor Ort, die Deutsch sprechen? Und dann komme ich hier heute nicht in die Mix, sondern ins Medienzentrum und dann sagt jemand, ja, ich kann hier Platz machen, damit ihr vorbeikommt. Ich gedacht, den kenne ich doch gar nicht. Wo kommt der denn her? Er kommt aus Portugal. Und das ist natürlich perfekt. Das ist eigentlich kaum zu glauben, denn eben hat Portugal zum ersten Mal in der Geschichte das Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht. Und unter anderem darüber sprechen wir heute. Und ihr werdet es gleich an seinem Namen merken. Er heißt zwar mit Vornamen Pedro, aber mit Nachnamen Teichgräber. Und er arbeitet für das portugiesische Staatsfernsehen. Und ja, ich freue mich erstmal sehr, dass du hier mit dabei bist, Pedro. Schönen guten Tag.
Hi Sascha, vielen Dank für diese Opportunität. Aber mein Deutsch ist nicht perfekt. Aber ich hoffe, die Ideen und meine Antwort, die kommen gut durch. Und es war eigentlich komisch, da ich war im Mediazentrum und da habe ich Deutsch gehört. Und wir Portugiesen, wir nehmen immer viel Platz und der Stuhl, der war ein bisschen im Weg. Und ich habe gehört, dass ihr Deutsch gesprochen habt. Ich bin hier schon seit fast 2 Wochen und ich glaube, ihr seid die ersten deutschen Journalisten, die ich hier treffe. Deswegen vielen Dank für diese Chance.
Sehr, sehr gerne. Und ja, das ist tatsächlich so, es sind sonst keine anderen deutschen Journalisten hier. Es werden noch einige kommen, weil Deutschland ja mittlerweile auch im Viertelfinale ist. Da gibt es übrigens 2 aktuelle Meldungen. Franz Semper kann nicht am weiteren Turnierverlauf teilnehmen. Das ist sicherlich ein Verlust, denn er hat ja im Spiel zuletzt gegen Italien eine gute Leistung gebracht und deswegen schwierig und auch sehr schade für den Jungen, der immer wieder so kleine Verletzungssorgen hat. Und bei Juri Knorr ist es so, er ist nach Flensburg gereist. Da wird er nochmal extra untersucht und auch Rune Dahmke leidet jetzt unter einer Grippe, also da muss man natürlich aufpassen. Klar, im Winter kann das immer mal passieren, aber das wären natürlich schon herbe Verluste für die deutsche Mannschaft. Jetzt hat man zunächst mal natürlich morgen oder heute, wenn ihr diese Sendung hört, das Spiel gegen Tunesien und da kann man dann vielleicht ein bisschen die Kräfte schonen und auch verteilen, aber ja, darauf blicken wir dann, also auf das Spiel gegen Tunesien und die möglichen Folgen dann natürlich morgen erst. Aber Pedro, wir müssen über diese tolle portugiesische Mannschaft sprechen. Und ja, ich sehe schon deine Mimik. Also du bist begeistert.
Wir sind alle begeistert. Das war ein echter emotioneller Spiel heute gegen Spanien. Das heißt, das ist unser, wie sagt man das, Bruderland. Weil wir sind ganz eng zusammen. Wir sprechen fast dieselbe Sprache. Und Portugal hat heute echt gut gespielt. Und das ist das erste Mal, dass Portugal gegen Spanien inoffizielle Spiele gewinnt. Das heißt, die Statistik, die ist eigentlich nicht für Portugal, sondern gegen. Das heißt, 97 haben wir 29-26 verloren und seitdem immer verloren. Letztes Mal war in 2014 für die Qualifiers für den Euro. Deswegen heute, die haben Bronzemedaillen und alles Mögliche und sind immer so auf den Top 3, 4, 5 in Weltmeisterschaften oder für die Mannschaften auch, die immer was gewinnen. Und heute haben wir das echt gut gemacht, alles richtig gemacht. Und naja, schade war, wie wir vorher gesprochen haben, bei der Pressekonferenz und auch bei dem Interview der portugiesische Trainer, der hat gesagt, der muss sich bei den spanischen Trainer bedanken, weil vor 20 Jahren waren die zusammen auch schon Trainer und der Jordi, der spanische Trainer, der hat den portugiesischen Trainer Sachen beigebracht und der portugiesische Trainer, der Paulo Pereira, der hat gesagt, naja, der hat mir mehr beigebracht, als ich ihm beigebracht habe. Deswegen, ich muss ihm danken, weil viel von was ich weiß, kam auch von Jordi, von den spanischen Trainern. Und mit diesem Superspiel, erstes Mal im Viertelfinale, das heißt Top 8, Portugals beste Ranking in Weltmeisterschaften war vor 4 Jahren 10., vor 2 Jahren 13. Deswegen in Top 8 schon zu sein, Wir werden jetzt sehen, ob erster oder zweiter Platz so von dieser Main Round 3 Gruppe, aber das ist schon etwas Tolles. Und wir hatten hier der Präsident von der portugiesischen Handballföderation, wir hatten auch hier jemand vom Ministerium für Sport und die Jugendlichen, der war auch hier und ich glaube, das war alles so perfekt heute, super gelaufen, obwohl Portugal in der ersten Hälfte war ein Punkt unten, ja, war 16-15 und dann Endfinale 35-29, 6 Tore mehr als Spanien zu haben, das hätte keiner geglaubt, wenn man das vor dem Spiel gesagt hätte.
Nein, also in dieser Deutlichkeit auf gar keinen Fall. Ich hatte Portugal gute Chancen gegeben, hier heute zu gewinnen. Ich war mir nicht sicher, auch aufgrund dieser Bilanz, von der du eben erzählt hast, dass ja, dass Portugal so als kleiner Bruder und großer Rivale natürlich von Spanien im Sport eigentlich ja immer verliert und häufig den Kürzeren zieht. Und dann denkt man natürlich, schaffen sie es dieses Mal ausgerechnet jetzt, wo diese riesige Chance da ist, etwas Historisches zu schaffen. Aber lass uns mal kurz über diese Trainer sprechen, über Jordi Ribeira und Paulo Pereira, den du gerade schon angesprochen hast. Er ist ein sehr charismatischer Typ. Ich habe dann auch in der Mixzone mit ihm gesprochen und ja, und wenn er dann so da steht und erzählt, also man glaubt ihm ja alles, was er sagt. Ja, ich glaube, er ist auch so eine Vaterfigur für viele der Spieler. Kann das sein?
Es ist so. Das ist nur nicht für diese neue Generation, sondern auch für die ältere Spieler von dieser Mannschaft von Portugal, dass mit ihm schon diesen Weg schon seit, ich weiß, 18 Jahren machen. Und ich glaube, das ist erstens ein Preis für die Ältere. Aber heute, wie wir das gesehen haben, waren die Jüngere das, die den Spiel gelöst haben. Das war der Francisco Costa, das war der Rema im Tor und der Salvador auch hinten. Und der Paulo Pereira, der ist ein echt guter Typ. Man merkt, dass der spricht mit viel Passion, mit Liebe fürs Spiel. Er weiß, wie er mit dem Spieler sprechen soll, auch mit der Presse. Ist immer, immer, immer toll mit uns. Aber man merkt, dass er auch sehr professionell ist und er nimmt es nicht einfach. Das heißt, wenn wir uns ein bisschen verspäten oder so mehrere Fragen machen, der sagt, hey, okay, komm Leute, wir müssen arbeiten, er ist immer arbeiten, Abend, er guckt die Spiele an, er analysiert die anderen Teams. Er will auch immer, dass sein Team so immer gut drauf ist und alles mag. Aber das kommt, ich habe ihn schon seit, letztes Mal war vor 4 Jahren und der ist immer so. Das kommt nicht von dieser Weltmeisterschaft und dass Portugal alle Spiele gewinnt, nur gegen Schweden war das 37-37. Aber Rest, der ist immer so. Ob er verliert oder nicht, ob er gewinnt. Und ich glaube, er bringt die bessere Seite von den Spielern, wenn das Spiel jemand braucht. Und das ist wie Schach für ihn. Er nimmt so diesen Piece und er stellt ihn im richtigen Platz, in der richtigen Zeitpunkt des Spieles. Und er hat die Lösungen auch so in der Bank. Das heißt, wer draußen sitzt, der macht das auch ganz gut für Portugal, zumindest bis jetzt in dieser Weltmeisterschaft. Der macht es ganz gut wie die Leute, die manchmal im Pitch nicht so gut drauf sind oder nicht so viele Tore schießen oder nicht so gut in die Abwehr sind. Und er macht dann die Wechselung, die Changes und das funktioniert. Zumindest bis jetzt hat er alles so richtig gemacht und man kann sehen, dass die Team recht eng ist, wie die das am Ende so gefeiert haben. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn wir diese Bilder sehen und wir sagen, ja, Portugal hat die Weltmeisterschaft gewonnen, dann würde man das auch glauben. Die waren echt froh.
Ja, tatsächlich ist das so, aber so weit sind wir noch lange nicht. Ja? Es wird ja wahrscheinlich ein Viertelfinale geben gegen die deutsche Mannschaft. Da schauen wir auch gleich noch ein bisschen drauf, wie das dann auch für dich ist. Ich meine, ich glaube, du bist mehr Portugiese, als du Deutscher bist, aber trotzdem wird das ja was ganz Besonderes sein. Hattest du vor dem Turnier den Glauben daran, dass Portugal das schaffen kann in dieser Wahnsinnsgruppe? Weil es ist ja klar, hier spielen nicht irgendwelche Mannschaften. Hier spielt Schweden, die haben zuletzt auch mal eine Europameisterschaft gewonnen. Norwegen ist Co-Gastgeber. Brasilien immer eine gefährliche Mannschaft, weil man nie genau weiß, wie sie spielen. Und Spanien, hast du ja eben gesagt, die haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele Medaillen gewonnen. Also hattest du den Glauben, Portugal kann hier ins Viertelfinale kommen?
Nee. Um echt zu sagen, nicht. Und den Fernsehsender, für wen ich arbeite, auch nicht. Ich muss jetzt zum zweiten Mal den Flug verschieben. Das heißt, Hotel haben wir schon, aber die gehen dann das Geld wieder zurück. Aber Flug, da muss man das immer wieder verschieben. Und wir hätten auch das initial nicht geklappt, weil das, wie du gesagt hast, das ist eine Wahnsinnsgruppe. Und Portugal hat gegen Norwegen gewonnen. Also wir begannen gegen den USA. Okay, das ist ein Team in 2-3 Jahren vielleicht wird ein bisschen besser, aber wir haben gedacht, okay, erstes Spiel wird leicht sein, wir werden gewinnen, wie Brasilien. Immer eine Überraschung, aber die sind ganz gut drauf. in diesem Weltmeisterschaft. Die spielen jetzt gerade auch gegen Schweden und 10 Minuten und gewinnen 14-9. Das heißt, man weiß nie, wie das dann rauskommen wird. Und dann Norwegen, das war der schwierigste von unserer Gruppe E. Und ich glaube, wir hatten Glück am Ende. Man muss auch ein bisschen Glück haben. Und das ging mit Glück, aber die haben sich viel Mühe gegeben und viel gearbeitet. Aber keiner hätte gedacht, erstens, dass Portugal so weit kommt oder in die Viertelfinale kommt. Und nie gedacht, dass Portugal als Erster in der Gruppe mit 3 Spiele und die 4 Punkte dann. Weil USA ging dann weg und dass wir die Erste sind von den Main Rounds. Und wir bleiben und sind noch jetzt die Ersten von Main Round mit 7 Punkten, da Spanien auch gegen Schweden ein Draw hatte. Sie haben nicht gewonnen. Deswegen für uns ist das eigentlich unglaublich. Und der Paulo Pereira, der Trainer, der hat gesagt, dass erste so Sache, dass sie machen möchten, das ist, ja, wir werden ins Viertelfinale. Das ist so unser Top-Objektiv. Und wir werden es schaffen. Und die haben das geschafft. Er hat mir auch, das war vorgestern gesagt, beim Presscall, der hat gesagt, ja, der portugiesische Präsident, der hat mich angerufen und so. Und ich habe ihm gesagt, nee, wir gehen nicht nach Hause jetzt. Wir werden ins Viertelfinale kommen. Top 8. Das können Sie glauben. Und ja, der hat es geschürt und der hat es geschafft.
Man sieht übrigens, also ich sehe das, ja, und das ist schade, dass das ein Podcast ist und kein Vodcast, deine ganze Passion und Leidenschaft, wenn du darüber sprichst. Und ich glaube, das bedeutet unglaublich viel für den portugiesischen Handball. Nicht in diesem Moment, aber vielleicht für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Weil wenn wir schauen, wie diese Mannschaft sich entwickelt hat, du hast das eben schon gesagt, es gab ein paar ältere Spieler, oder es gibt sie immer noch in dieser Mannschaft, die schon viele Jahre mit dabei sind. 2020 bei der Europameisterschaft, da gab es dieses Spiel um Platz 5 gegen Deutschland, hat Portugal verloren. Da habe ich gedacht, die können noch besser werden, die können noch besser werden. Dann war so eine kurze Phase, wo das nicht war. Jetzt haben wir die Costa-Brüder, die sind natürlich unfassbar gut. Du hast über Diogo Rema gesprochen, 20 Jahre alt Torhüter, der nach diesem tragischen Tod von Alfredo Quintana ist das natürlich ein Problem gewesen, die Torhüterposition. Jetzt sieht es wieder deutlich besser aus. Der Junge ist, wie gesagt, erst 20. Ich habe in der Mixzone auch mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ja, natürlich Torhüter, die werden mit 30, 35 vielleicht ihre beste Zeit haben. Ich bin noch so jung, ich werde schlechte Spiele machen, aber ich will hier natürlich auch sehr viel Spaß haben. Das ist ja ganz klar. Den hat er im Moment. Dann gibt es Salvador, auch ein sehr guter Spieler. Luis Frade, fantastischer Kreisläufer. Also es sind viele tolle junge Spieler und die Erfahrung der älteren Spieler. Ja, was kann das bedeuten für den portugiesischen Handball mit den Investitionen, die Benfica, Sporting und Porto gemacht haben in den letzten 10 Jahren? Was bedeutet das aus deiner Sicht?
Das ist Zukunft. Das heißt, für Handball haben wir hier ein Team, wo die anderen Teams oder es kann bei der Nationalmannschaft sein oder auch Sporting, Benfica, Porto und andere Teams, das es auch in Portugal gibt, dass wir Spieler für die Zukunft und Weltniveau so erziehen können. Und die anderen Mannschaften, sie müssen sich dann Sorgen machen, weil wenn da ein Portugieser spielt, und wir haben viele Portugieser, die im Ausland spielen, und hier sagte mir Salvador, ja, die anderen Mannschaften, sie müssen sich Sorgen machen, weil wir kommen hier im Pitch und wir spielen zu gewinnen. Und wir haben Angst vor niemandem. Und ich glaube, das ist okay, auch weil er jung ist, aber das zeigt, dass die spielen jetzt nicht nur, um hier zu sein oder wir wollen Spaß haben. Nee. Die wollen echt gewinnen und das sieht man. Und ich glaube, wenn die Mannschaft so weitergeht, das heißt, wir haben so jetzt, würde sagen, 30-40% ältere Spieler, andere 60% jüngere Spieler, dass die Renovation, das heißt, die können sich gut erneuern und hat auch viele Lösungen, weil wir haben auch Spieler, die hier nicht sind, aber die Platz in so einer portugiesischen Mannschaft haben. Zum Beispiel wie einer, der war, aber der hatte dann irgend so ein Muskelproblem. Das war der Alexander Cavalcanti. Hinten ist er auch gut. Aber der Paul Breder, der hat die Lösung gefunden. Der spielt ja immer mit anderen Spielern. Der spielt mehr der Iturriza zum Beispiel hinten. Und der Frade, wie du gesagt hast, von Barcelona und Salvador. Diese drei hinten, die haben auch die Kapazität. Die können auch gut vorne spielen. Und die kommen schnell nach vorne. Und die wissen das. Das heißt, wir haben Erfahrung. Und wir haben auch ein bisschen, ich würde das englische Wort sagen, das ist Audacity von den jungen Spielern. Und ich glaube, diese Kombination, diese Mischung, die ist perfekt für die portugiesische Mannschaft, weil wir brauchen nicht nur Muskel und nicht nur Geschwindigkeit, sondern wir brauchen auch ein bisschen mehr taktisch und ein bisschen mehr langsam auch spielen, wenn das Spiel so nicht für uns gut läuft. Und ich glaube, wir kriegen so diesen Balance dazwischen sehr gut mit diesen Lösungen, dass der Paul Preel hier nach Rostock gebracht hat.
Ja, das denke ich auch. Du hast jetzt über Calvacanti schon gesprochen, der ist nicht mit dabei. Miguel Martins ist nicht mit dabei und das ist ein sehr guter Spieler, der in der Champions League spielt. André Gomes, bei dem haben vor 5 Jahren alle gedacht, er wird der nächste Superstar im Handball, ist gar kein Thema mehr im Moment für die Nationalmannschaft.
Ja, aber ich meine, wir können den wiederbringen, weil ich glaube, er kann 34 oder 36 Jahre haben und der hat immer was zu geben, wie der Rehe beim 7-Meter-Schuss. Ich meine, okay, der ist einer der Ältesten, aber der kriegt alles rein, fast alles rein. Aber wenn er das nicht macht, dann macht es der Portela. Und die kriegen schon interessante Nummern. 500 Tore für portugiesische Mannschaft, 300 Tore für die portugiesische Mannschaft, die Costa-Brüder. Ich meine, jeder anderes Team, ich gehe da immer und spreche auch mit den Trainern und Spielern von die Gegner von Portugal. Und das ist für den, das kann der Name von einem Albtraumfilm sein, Horrorfilm für den sein, Costa Brothers. Man hört das immer, immer, immer. Ich frage mich, ja, welche sind die Spieler, dass euch so mehr Sorgen geben oder Probleme geben können und so. Die sagen, ja, die Costa Brothers, das ist so unglaublich, was sie da machen. Der Martin ein bisschen älter, der Francisco, ich meine, auch mit 21 oder so, was er hat, der spielt auch unglaublich. Heute war er der beste Scorer, der hat 8 Tore geschossen und die Costa Brothers, die beiden, wenn man dabei bei dem Top 50, sagt man Torschießer?
Torschützen.
Hier von dieser Weltmeisterschaft. Naja, beide zusammen haben 54 Tore schon. Das heißt 27 Tore je. Nur diese zwei Brüder. Und ich glaube, das gibt den anderen Teams schon was nachzudenken, weil man sieht, dass sie sich Mühe geben, um dem gleich zu halten. Deswegen, ich glaube, der Paulo Preda, der macht gut, dass die beiden nicht, zumindest nicht oft zur selben Zeitpunkt im Spiel sind. Das heißt, der Martin, der bleibt ja ein bisschen mehr sitzen und der Francisco, der ist ein bisschen mehr mobil, ein bisschen schnell und so und der macht mehr im Spiel, weil sonst kommt das dann zudem zu klar vor, was der Paulo Preel im Kopf hat. Und der andere Gomes, der João Gomes, der ist das erste Mal hier bei der portugiesischen Nationalmannschaft und der hat das erste internationale Spiel hier in der Gruppenphase gemacht und er hat 2 Tore im ersten Spiel geschossen gegen USA. Er kam rein, nach 10 Sekunden, boah, Tor gemacht. Erstes Mal, dass er so mit dieser Mannschaft gespielt hat. 1 Tor gegen Brasilien, 1 Tor gegen Norwegen und heute hat er 2 Tore geschossen. Das heißt, der hatte noch nie mit dieser Mannschaft gespielt, aber der macht das gut. Und ja, Miguel Martins ist leider aus der Weltmeisterschaft, aber hier kam auch der Miguel Oliveira und der André Sousa. Die haben noch nicht sehr viel gespielt und der Ricardo Brandão auch. Sie haben ein paar Minuten, manchmal nur der André Sousa nicht, der war heute... Hat er im Bank gesessen, aber naja, vielleicht gegen Chile wird das ein Spiel, der ein bisschen lockerer ist und dann können diese neuen Lösungen, weil manche kommen aus der unter 20 oder unter 21 so Nationalmannschaften, wo sie viel Erfolg haben, aber hier ist das schon ein bisschen höheren Niveau, würde ich sagen, aber die kommen gut durch und geben eine gute Antwort für was von denen der Trainer will und was für sie den Spiel bringen können.
Du hast jetzt viele Namen aufgezählt. Da ist jetzt jemand dabei wie Ricardo Brandão, der ja viele Jahre in der Champions League gespielt hat. Das heißt, diese Spieler haben auch Erfahrung und ja, die Costa-Brüder, die sind natürlich sensationell und sie haben, das hast du gut beschrieben, einen anderen Stil. Kiko Costa auf der halbrechten Position ist jemand, der viel 1 gegen 1 geht. Martin auf der anderen Seite, der kann auch mal aus dem Rückraum werfen. Also da hat Paulo Pereira tatsächlich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, sie sind in der Abwehr nicht so gut. Und jetzt müssen wir natürlich darüber reden. Wir denken beide, sie werden gegen Chile das letzte Spiel gewinnen. Dann sind sie Gruppensieger und spielen gegen die deutsche Mannschaft. Du hast eben gesagt, sie kommen hier hin und sagen alle, wir sind hier, um zu gewinnen. Aber Deutschland ist eine große Nummer für Portugal.
Wir müssen sehen, wie groß das sein wird. Weil wir wissen schon, dass Dänemark bei der anderen Main Round Erster wird. Unabhängig von, was jetzt im nächsten Spiel passiert. Aber für Portugal, ich glaube, würde es mehr Chancen geben zu gewinnen, gegen Deutschland zu spielen, als gegen Dänemark. Ich glaube, die sind so ein bisschen stärker. Aber naja, das wird ein toller Spiel sein. Ich glaube, das ist ein guter Test. Keiner würde auch glauben, dass Portugal gegen Norwegen gewinnen würden, oder?
Ja, doch.
Okay, vielleicht. Aber die spielen zu Hause und naja, die hatten hier den Rekord für die Unity Arena. Das war 11.345 Personen hier und die haben alle nach Norwegen so gecheert. Norwegen, Norway, Norway, Norway. Man hat kein Portugiese gehört, da waren nur so 20 oder 30 vielleicht. Und die haben das trotzdem geschafft, aber der Underdog. Ich glaube, der Druck, der steht auf Deutschland, weil das sind zwei andere Wege. Die Gruppe von Deutschland war auch nicht leicht, aber Deutschland spielt auch sehr gut Handball. Und naja, Portugal hat immer eine Chance und wenn die gut trainieren und mit Chile vielleicht was in der Abwehr machen, das hast du auch richtig gesagt, weil man sieht's. Von hinten nach vorne spielt Portugal, ich glaube schon, sehr gut. Der Paulo Preda hat die Lösung hier schon gefunden mit der Iturrize und mit dem Salvador Salvador und mit dem Frade. Das können wir schon glauben. Aber naja, wenn wir immer vorne sind und attackieren, dann, naja, wenn wir dann schnell nach hinten rennen müssen oder so, da kommen wir nicht durch. Da kriegt Portugal viele Tore. Und das muss gelöst werden, weil wenn das vorne nicht gut geht, dann der Torwart auch, hat er auch nicht sehr viele Chancen, einen guten Job zu machen. Aber gegen Deutschland mal sehen. Mal sehen, wie die hier ankommen dann und wenn wir uns treffen. Aber ich glaube, es gibt mir eine Chance. Vielleicht nicht 50-50, aber ich würde sagen, vielleicht 33-66, so ein Drittel Chance gegen Deutschland. Aber alles ist möglich. Und was wir jetzt schon gesehen haben, hier in dieser Unity Arena von Portugal, ich glaube, dass, wenn sie sagen, ja, wir werden spielen, um zu gewinnen und so, mal sehen, wie das wie bei der Halbzeit kommt und wie sie sich dann physisch fühlen. Ich glaube, das wird dann Unterschied sehen, wer zuerst brechen wird, also wer ohne Energie erst bleibt, weil die letzten 15 Minuten von jeder portugiesischen Spiele, die Spiele, das Portugal gemacht hat, die waren immer sehr wichtig. Das heißt, wenn Portugal gut drauf für die letzten 15 Minuten, dann klappt es. Dann, er kann verlieren oder wenn die Nummern so ganz ähnlich sind und die nicht unter 3 oder 4 Tore haben, dann glaube ich, können sie den Flip machen und gewinnen. Und heute war das auch ein guter Beispiel. Und Spanien war auch eine schwierige Mannschaft. Und naja, Portugal hat gewonnen. Also alles kann passieren. Und der Paulo Preda, der hat mir auch geantwortet, weil ich habe ihn gefragt, ja und jetzt gehen wir ins Viertelfinale und wie weit kann die portugiesische Mannschaft kommen? Der hat gesagt, ja, the sky's the limit. Ja, bis zum Himmel, man weiß ja nie.
Tja. Die deutsche Mannschaft steht im Weg noch, ja, zumindest, Pedro. Gucken wir mal.
Theoretisch. Und wir müssen auch noch warten zu sehen, ob Portugal in der erste Platz oder zweite Platz von dieser Main Round kommt. Aber theoretisch glaube ich, es ist möglich, dass da eine große Chance im ersten Platz durchzukommen.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Spiel Deutschland gegen Portugal. Es wird so kommen. Es wird ein absoluter Knaller. Ich bin sicher. Ich glaube, dass die Handballfans in Portugal und in Deutschland auch große Freude haben, dieses Spiel dann zu sehen am nächsten Mittwoch hier in Oslo in der Arena. Oder ist es Dienstag? Ach, ist egal. Ich muss nochmal nachgucken. Ist jetzt nicht so wichtig.
Wir spielen am 29. Ich weiß nur die Nummern, weil die Tage sind immer alle gleich. Nur Schnee, Schnee, Schnee. Naja, alles passiert. Für mich wird das auch ein sehr emotionelles Spiel, weil ich bin Mischling. Ich bin Halbdeutscher. Mein Vater war Deutscher und meine Mutter ist Portugiesin. Und ich wohne und arbeite in Portugal, habe da auch meine Familie. Aber ich habe immer einen guten Platz für Deutsch. Meine Großeltern und mein Vater waren aus München, da bin ich immer hingegangen, als sie noch gelebt haben. Aber jetzt leider nicht. Aber Deutschland kommt nicht von mir weg, weil ich habe auf der deutschen Schule Porto studiert, Abi gemacht und so. Aber naja, ich fühle mich deutsch. Ich glaube, ich habe das Beste auch, wie die portugiesische Team, Beste von beider Welt. Und ich habe die deutsche Mentalität und portugiesisches Herz. Das heißt, das ist eine gute Kombination, gibt mir so auch einen persönlichen und professionellen Balance. Und man sieht das hier bei diesem Podcast. Ich muss dir bedanken, weil ich weiß, du machst einen harten Job, aber ich hoffe, die Fans, die geben dir auch viel Kraft, dass du das weitermachst, weil wir brauchen mehr Podcasts und Sport ist, was die Leute und auch die Länder zusammenbringt und das machen wir auch hier und deswegen ist es auch gut, dass ich es Deutsch kann, sonst würde ich hier nicht sein.
Ja, das stimmt natürlich und es ist wunderbar mit dir gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deine Leidenschaft, deine Passion, wenn du über diese Mannschaft sprichst, ist fantastisch. Also das hatten wir hier in der vergangenen Woche, als ich mit Stefan Peer über die italienische Mannschaft gesprochen habe, die so lange nicht bei einem Turnier war. Diese Freude in seinen Augen, die sehe ich heute bei dir wieder. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, es ist so, die Leute, die draußen zuhören, also ihr, ihr gebt auf jeden Fall sehr viel Kraft, beziehungsweise ihr sorgt dafür, dass wir hier weiter am Ball bleiben. Ihr könnt dieses Format gerne unterstützen. Schaut einfach in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu PayPal und es gibt auch einen Link auf patreon.com/kreisab, beziehungsweise dort habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, ja, ihr gebt ein bisschen Geld, wenn ihr Kreisab unterstützen möchtet. Schaut auch vorbei bei Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, aber vor allem Instagram, da ist Kreisab unterwegs. Und morgen gibt's dann die Analyse zum deutschen Spiel gegen Tunesien. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.